Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Armin Himmelrath. Start ins Jahr 2021. Gute Aussichten für ein besseres Schul- und Ausbildungsjahr. Das ist unser Thema heute. Schön, dass Sie dabei sind bei dieser ersten Campus- und Karriere-Sendung im neuen Jahr. Keine 48 Stunden ist dieses neue Jahr bisher alt und wir wollen das nutzen, um mal nach vorne zu blicken, um zu schauen darauf, wie gut die Aussichten sind für ein besseres Schul- und Ausbildungsjahr 2021, denn das vergangene Jahr 2020, richtig gut war es nicht. Ich glaube, darüber herrscht Einigkeit und das lag natürlich vor allem auch an der Corona-Krise, an der Pandemie. Jetzt am 10. Januar endet der aktuelle Lockdown, aber wie es danach weitergeht mit dem Unterricht an Schulen und Berufsschulen, das ist noch ungewiss. Die Kultusministerinnen und Minister werden am Montag sich zusammensetzen und beraten, wie das mit dem Schulunterricht vor dem Hintergrund der Pandemie jetzt weitergehen kann. Aber klar ist schon jetzt, dass eben alles schulpolitische, alles bildungspolitische Handeln auch stark vom Infektionsgeschehen abhängig bleiben wird. Und dann ist natürlich noch die Frage, was ist mit den anderen Punkten, über die wir ja im Zusammenhang mit der Bildungs- und Schulpolitik auch reden müssen. Was ist zum Beispiel mit Fragen der zunehmenden Diversität im Bildungssystem? Was ist mit dem maroden Zustand vieler Schulgebäude? Bekommen wir da genug Aufmerksamkeit drauf gerichtet? Diskutieren Sie gerne mit uns. Ich freue mich auf Ihren Anruf. Freue mich nicht alleine, denn ich habe Gäste in dieser Sendung dabei, die uns zugeschaltet sind, jeweils aus ihren Wohnorten, und darf ganz herzlich begrüßen. Zum einen Mirle Csák-Mahler. Sie ist Bildungsforscherin an der Universität Köln, war dort Geschäftsführerin des Zentrums für Lehrerinnenbildung und ist ab dem Februar, also in wenigen Tagen, Kanzlerin der Alanus-Hochschule in Bonn. Ich darf ganz herzlich begrüßen Peter Stoiver aus Duisburg, dort Leiter der Fennbruch-Schule. Und last but not least in dieser Runde Dieter Domen aus Berlin. Er ist Bildungsökonom und Direktor des Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie. Herzlich willkommen Ihnen allen.
Hallo, guten Tag.
Ja, guten Tag.
Hallo.
Herr Stoiver, lassen Sie uns beginnen. Sie sind gewissermaßen am nächsten dran am Bildungsalltag, an der Bildungswirklichkeit. Ich habe gesagt, Sie sind Leiter der Fennbruch-Schule. Das ist eine offene Ganztagsgrundschule, haben dort die Klassen 1 bis 4 und beschäftigen sich wahrscheinlich seit Monaten mit der Corona-Frage. Wie erholsam sind oder waren denn Ihre Weihnachtsferien?
Ach, den Umständen entsprechend waren die einigermaßen erholsam. Nicht viel anders als auch die Herbst- oder Sommerferien. Aber der Blick richtet sich natürlich darauf, wie es weitergehen wird und ob Schulen überhaupt Optionen haben oder ob ihnen die Wege mehr oder weniger vorgeschrieben werden.
Welche Optionen haben Sie denn und welche würden Sie sich wünschen?
Ja, wir haben schon in der Phase des ersten Lockdowns ja Erfahrungen als Schulen gesammelt, als zum Teil Klassen geteilt waren, Kinder zum Teil an einzelnen Tagen nur in der Schule da waren. Und dann begann das Schuljahr in einer Situation, wo man mehr oder weniger glaubte, doch vieles schon überstanden zu haben. Und die Situation änderte sich aus meiner Sicht in den Herbstferien. Und wir haben in den Herbstferien schon uns Gedanken gemacht, beziehungsweise unmittelbar danach, wie wir Präsenzunterricht gewährleisten können, aber unter anderen, unter sichereren Rahmenbedingungen, nämlich bei geteilten Klassen.
Das heißt, Sie schauen jetzt, wenn Sie schon so lange darüber nachdenken, relativ entspannt auf den 11. Januar oder nicht?
Ja, wenn man so will, habe ich die schizophrene Situation, dass ich zwei Hygienekonzepte habe. Ich habe ein Hygienekonzept, das berücksichtigt die RKI-Empfehlungen, die sagen, man sollte unbedingt die Klassen teilen, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten und auch einen Mindestabstand im Unterricht an Grundschulen zu ermöglichen. Und ich habe einen Infektionsplan, der sich im Grunde an dem orientiert, was mir das Land an Optionen gibt. Und ich habe einen konkreten Stundenplan für unsere Schule ausgearbeitet, wo wir eigentlich binnen, ich sag mal, mit einer Information der Eltern von einer Woche auch alternativ beschulen könnten.
Das heißt, viel Diskussionen wahrscheinlich im Kollegium, viele Absprachen nötig. Mirle Csák-Mahler, ich hatte gesagt, Sie sind Bildungsforscherin, schauen aus der Perspektive einer Hochschullehrerin auf das, was an den Schulen passiert. Ist dieses Auseinanderklaffen von ja, wie soll man das sagen, RKI-Empfehlungen, also des Robert-Koch-Instituts und der entsprechenden WissenschaftlerInnen und auf der anderen Seite, dass die Empfehlungen oder die Vorgaben der Schulpolitik, was Herr Stoiber gerade beschrieben hat, ist das etwas, was wir öfter sehen an Schulen oder sind das ganz seltene Fälle?
Nein, das ist eigentlich durchgängig so, wie Herr Stoiber das gerade geschildert hat. Also die Kolleginnen und Kollegen, das, was ich überblicke, ist natürlich so die Region Köln, Bonn, Düsseldorf, also bei uns in Nordrhein-Westfalen hier. Und da kann ich das eigentlich genau bestätigen, dass das eine sehr schwierige Situation ist mit der Kurzfristigkeit und der Kurzsichtigkeit der Vorgaben der Schulpolitik und Schuladministration zurzeit umzugehen. Und es zeichnet sich ja nicht ab, dass sich das jetzt für 2021 ändert, wenn man sich die ersten Stellungnahmen zum Beispiel von Frau Eisenmann in Baden-Württemberg anhört.
Wo hakt es denn?
An der Autonomie. Also an der Frage, wie viel dürfen eigentlich Schulen entscheiden, was für sie vor Ort, für ihre Klientel, für ihren Standort, für ihre Schülerinnen und Schüler, für ihre Eltern eigentlich die beste Lösung ist. Also wir haben die Situation eigentlich in allen Bundesländern, dass one size fits all entschieden wird. Das heißt, für die Fläche eine Entscheidung. Und das macht gar keinen Sinn. Das macht es auch nicht verlässlich. Also viele sagen ja, oder nachvollziehbar ist ja auch zu sagen, wir brauchen nicht ganz viele verschiedene Entscheidungen. Nein, brauchen wir auch nicht. Aber wir brauchen Freiraum für Schulen, dass sie ihre Entscheidungen verlässlich und mittelfristig, so wie es eben vom Infektionsgeschehen möglich ist, ja, so orientiert treffen kann, dass alle sich gut und mittelfristig, so mittelfristig, wie es eben geht mit dem Infektionsgeschehen, orientieren können. Und hier fehlt es an Möglichkeiten für Schulen vor Ort zu entscheiden.
Dieter Dohm, Sie sind als Bildungsökonom jemand, der jetzt nicht nur auf den direkten Schulalltag schaut, sondern auch auf das gesamte System. Und da bettet sich natürlich dieser Umgang mit der Corona-Krise ein in eine größere Entwicklung, in einen größeren Zusammenhang. Wo sehen Sie die Knackpunkte dessen, was gerade diskutiert werden muss?
Ja, ein ganz großer Knackpunkt ist, dass man seit Jahren, um nicht zu sagen seit Jahrzehnten, die Digitalisierung und alles, was damit zu tun hat, im Schulsystem schlichtweg verschlafen hat und so getan hat, als würde das nicht stattfinden, von Ausnahmen abgesehen, und dass man im Laufe des vergangenen Jahres faktisch auch dort mehr oder weniger keine Fortschritte gesehen hat. Es wurde viel darüber lamentiert, was man tun könnte, beziehungsweise es wurde viel von außen herangetragen, was sinnvollerweise passieren müsste. Faktisch ist in der praktischen Politik, so stellt sich das zumindest nach außen dar, wenig passiert. Und die Schulen sind in weiten Teilen alleine gelassen worden in einer Situation, die sie massiv herausgefordert hat im gesamten Rahmen. Und die Politik hat Vorgaben gemacht, nehmen wir die Konzepte, die nach der Sommerpause beschlossen worden sind, die sich in weiten Teilen, würde ich sagen, an den Empfehlungen des RKI orientiert haben, die man dann aber mal gelinde gesagt außer Kraft gesetzt hat, weil möglicherweise eine relativ lautstarke Gruppe die Kultusministerien dazu getrieben hat, die Schulen so lange wie möglich offen zu lassen.
Haben Sie denn das Gefühl, dass in den Kultusministerien tatsächlich sowas wie Diskussion noch stattfindet? Oder ist das eigentlich alles so eine Linie, auf der die liegen und da sagen, da gehen wir jetzt auch nicht mehr von runter, nämlich pro Präsenzunterricht?
Ich habe den Eindruck, gerade passiert ein klein wenig, wobei die Diskussion ja ein bisschen sehr entweder oder ist. Also wir diskutieren Präsenzunterricht, heißt alle gehen ganz normal, scheinbar ganz normal in die Schule, oder aber die Schulen sind geschlossen und es findet, also hat man den Eindruck, eigentlich kein Unterricht statt, und das ist ja noch nicht unbedingt die Realität, zumindest nicht an vielen Schulen. Und dazwischen die Lösungen, die dann heißen Hybridunterricht, also sogenanntes Wechselmodell etc., kommen überhaupt nicht vor. Also insofern habe ich den Eindruck, man bewegt, hat sich lange nicht bewegt, jetzt fühlen sich offenkundig doch Erste genötigt, sich ein wenig zu bewegen. Und es wird spannend zu sehen sein, was weiterhin passiert.
Herr Stoiber, Sie haben gerade gehört, die Anregungen von Dieter Dohm, der sagte unter anderem, ein Punkt ist der, dass wir die Digitalisierung verschlafen haben an den Schulen. Wie weit sind Sie denn?
Ja, ich kann das nur bestätigen. Ich würde sogar sagen, wir haben in ganz vielen Bereichen vieles in den letzten Jahren verschlafen, und wir treffen auf eine Situation, wo wir Raummangel, Lehrermangel, soziale Benachteiligung und Ähnliches gebündelt mit anderen Problemen des letzten Jahrzehnts, von der Inklusion bis hin zur Installation von Schulsozialarbeit und Ähnlichem. All diese Bereiche sind Bereiche, die sind noch nicht gelöst und entwickelt. Und jetzt trifft die Krise auf ein kriselndes System, so nenne ich das mal. Mhm. Und die Digitalisierung ist ein Bereich. Und ich kann dem nur zustimmen. Ich bin Leiter einer Grundschule und bin in der glücklichen Lage, und das ist noch nicht einmal Standard, müsste aber Standard sein, dass wir zumindest in jedem Klassenraum WLAN haben bei uns. Mhm. Aber der Arbeitsaufwand der letzten 8 Wochen bei uns richtete sich stark darauf, im Rahmen der Digitalisierung, dass wenigstens jedes Kind, jedes Elternteil eine eigene Mailadresse bekommt, wir den Kontakt herstellen zu den Familien, wenn mal Klassen in Quarantäne sind oder Kinder eine Zeit lang in Einzelquarantäne müssen. Und allein solche Dinge brauchen wochenlange Vorbereitungen. Unser Start beginnt am 6. Januar mit einer Fortbildung, einer ganztägigen zum Thema Digitalisierung. Aber es geht um so rein ganz praktische Sachen. Wie halten wir den Kontakt, insbesondere auch zu Familien, die eben technisch nicht so gut ausgestattet und so begabt sind?
Das sind einige der Themen, über die wir gerne heute mit Ihnen reden wollen. Und Sie können mitdiskutieren, wenn Sie uns anrufen, 00800 4464 4464. Wir haben auch einen ersten Anrufer, der, sehe ich hier, Vorschläge hat. Herr Renz, guten Tag.
Guten Tag, Renz ist mein Name. Von einer berufsbildenden Schule im Kreis Offenbach bin ich Lehrer seit gut 10 Jahren und hätte einen konkreten Vorschlag, den ich bisher noch zu wenig in der Diskussion mitgehört habe.
Immer her damit.
Es geht darum zu sagen, okay, es muss kürzer unterrichtet werden, damit wir in kleineren Gruppen alle auch beschulen können. Und der Gedanke ist ziemlich einfach, zu sagen, statt durchschnittlich 6, 7, 8 Stunden täglich Unterricht, wie der reguläre Stundenplan oder noch mehr manchmal vorliegt, würde man die Unterrichtszeit täglich auf 4 bis 5 Stunden reduzieren. Das passt dann auch genau in ein Vormittags- und in ein Nachmittagszeitfenster. Und die geringere Unterrichtszeit ermöglicht dann, dass auch die Lehrerzahl, die natürlich reduziert vorhanden ist, die ganzen kleineren Gruppen auch beschulen kann. Also frisch, man müsste die Klassen neu einteilen in 15er Gruppen und die also täglich 5 Stunden am Vormittag, die eine Hälfte der Schülerschaft, und 5 Stunden am Nachmittag beschulen.
Herr Stoiber,
das Konkrete.
Herr Stoiber, ist das umzusetzen bei Ihnen?
Ja, also das, was der Herr Renz beschreibt, das trifft genau das, und ich bin Leiter einer Grundschule, was wir uns überlegt haben. Wir haben tatsächlich, bei uns stehen sogar schon die geteilten Gruppen, wenn uns das erlaubt würde, könnten wir quasi in relativ kurzer Zeit starten. Von 8 bis 11 würde bei uns die erste Hälfte der Kinder unterrichtet, von 12:30 bis 3 die zweite, weil wir müssen ja auch noch die Kinder versorgen, deren Eltern berufstätig sind oder aus anderen wichtigen Gründen, oder auch die sozial benachteiligten Kinder, die im offenen Ganztag sind und auch noch nebenbei betreut werden müssen. Aber möglich ist dies, und genau in diese Richtung, denke ich, sollte es gehen. Es geht nicht darum, ob wir Schulen öffnen, sondern es geht darum, wie und unter welchen konkreten Rahmenbedingungen wir Schulen öffnen.
Frau Czakmala, wäre das ein Ansatz, wo Sie auch sagen, ja, da kann ich mitgehen, das entfesselt genau das, was Sie ja gefordert haben, nämlich die Kreativität und die Handlungsfreiheit der Schulleitung?
Genau. Herr Stoiber sagt, das ist eine gute Lösung für seine Schule. Herr Renz sagt, das ist eine gute Lösung. Die wird er ja auch aus der Kenntnis seiner Schule entwickelt haben. Das lässt sich umsetzen. Genau das ist es ja. Und Herr Stoiber hat ja genau die Einschränkung eben auch wieder gemacht, die es uns im Moment allen so schwer macht an den Schulen, nämlich wenn es uns erlaubt wird. Da liegt ja im Moment die gesamte Entscheidungskrux, dass man wie ein Kaninchen vor der Schlange im Prinzip da sitzt und wartet, was die Kultusministerkonferenz in ihrer unendlichen Weisheit nun wieder beiträgt zu der Diskussion. Aber leider ist sie ja nicht nur ein Beiträger, sondern dann eben Menschen, die entscheiden über Situationen, wo ich den Eindruck habe, dass nicht genug Mühe gemacht wurde, dort in die Tiefe zu gehen und dieses Schwarz-Weiß-Denken zwischen aufmachen oder zulassen, einfach mal zu überwinden und zu sagen, was können wir eigentlich in dieser ganzen Grauzone zwischen komplett auf und komplett zu eigentlich alles für Lösungen finden.
Herr Renz, dürfen Sie das denn oder wie sieht das bei Ihnen an der Schule aus? Gibt es da Vorbehalte gegen ein solches Wechselmodell?
Ja, also ich sehe insgesamt weder in meiner Schule noch in Hessen noch deutschlandweit, dass diese Variante angemessen überhaupt diskutiert wird. Es gibt da Widerstände, die ich mir vorstellen kann. Das eine beispielsweise könnte aus der Lehrerschaft oder Elternschaft halt kommen, wie um Gottes Willen Schule nur am Nachmittag, also die das dann am Nachmittag treffen würde. Aber da ließe sich ja auch durch eine Befragung eine Freiwilligkeit herstellen. Also die Lehrerverbände zum Beispiel werden dann wahrscheinlich nicht gleich sagen, na toll, wir unterrichten jetzt alle am Nachmittag. So mancher Kollege hat sich bestimmt auf den Vormittag eingestellt. Aber mit einer Freiwilligkeit, ich selber wäre zum Beispiel bereit, meine Unterrichtszeit am Nachmittag zu unterrichten. Andere wäre es schwierig, die Kinder haben und so weiter. Aber da ließe sich Lösungen finden.
Dann nehme ich diesen Vorschlag oder nehmen wir diesen Vorschlag einfach mit in die Debatte. Danke Ihnen für Ihren Anruf. Die Frage, ob Schulen öffnen oder nicht, das hat möglicherweise auch etwas damit zu tun, wie über solche bildungspolitischen Fragen und Probleme diskutiert wird. Nathalie Nitsche ist Bildungswissenschaftlerin am Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock und sie hat sich mit der Frage befasst, auf welcher Basis fallen eigentlich solche politischen Entscheidungen über die Schließung, vor allem aber auch über die Wiederöffnung von Schulen in der Corona-Pandemie und das hat sie mir vor der Sendung erzählt.
Trotz Forschung weiß man bis heute nicht, sind Schulschließungen eigentlich sinnvoll oder nicht, um den Virus zu stoppen. Was man weiß, ist, dass sie sehr viele Nachteile haben. Dazu gibt es sehr viele Studien für Kinder, für Familien, für Geschlechtergerechtigkeit. Und wenn Politiker entscheiden in einer Lage, in der die Faktenlage ungesichert ist, dann wissen wir auch aus der psychologischen Forschung, dass öfter Bauchgefühle dazu kommen, die vielleicht auch nicht ganz reflektiert sind. Und unsere Studie zeigt deutlich, dass es für Politiker und Entscheider wichtig wäre, bevor eine Entscheidung getroffen wird, die vielleicht nicht wissenschaftlich ganz fundiert begründet werden kann, weil die Lage einfach der Wissenschaft noch nicht geklärt ist, nachdenkt und reflektiert darüber, was sind vielleicht tiefer greifende, auch unbewusste Faktoren, die die Entscheidung mit beeinflussen. Und wenn Entscheider möglicherweise einen Hang dazu haben, dass sie denken, es ist eigentlich besser oder schöner, wenn Mütter von insbesondere kleineren Kindern oder Grundschulkindern nicht arbeiten, wenn so eine Vorstellung dann so eine Entscheidung mitleitet, dann ist das natürlich für sehr viele Familien und arbeitende Mütter sehr kontraproduktiv. Und das wäre einfach schön, so einen Reflexionsmoment einzusetzen in den Entscheidungsprozess.
Schulpolitikerinnen und Politiker entscheiden möglicherweise zu oft aus dem Bauch heraus, sagt Nathalie Nitsche vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung. Dieter Dohm, Sie sind auch Forscher, schauen auch aufs Bildungssystem. Nehmen Sie das auch so wahr? Gibt es zu wenig wissenschaftlich oder wissenschaftlich fundierte Beratung?
Ja und nein. Also das eine ist natürlich, hat Corona eine völlig andere Situation geschaffen, die vom Infektionsgeschehen her schwer einschätzbar ist. Mhm. Auf der anderen Seite ist meine Analyse, dass Politiker und auch Ministerien durchaus rational handeln und genau diese Rationalität der Entscheidungsprozesse ein großes Problem ist, weil die nämlich genau dazu führt, dass am Ende im Zweifelsfall nicht entschieden wird oder aber so entschieden wird, dass man sich der am lautstarkesten schreienden Gruppe anpasst, wie das im Moment auch bisweilen den Eindruck hat. Also ein bisschen zugespitzt habe ich das Gefühl, dass die Elternverbände, also Bundeselternrat etc. zwar durchaus eine Rolle spielen, aber nicht wirklich gehört werden, während eine lautstarke Gruppe, die die Politik der Kultusministerien, die sie im Moment gefahren haben, positiv und lautstark unterstützt.
Also Schulöffnungen?
Schulöffnungen und auch eine völlig absurde Diskussion letztlich aufgemacht wird. Wir diskutieren nicht, ob Schulen geschlossen werden, sondern wir diskutieren eigentlich darüber, ob der Unterricht im Fern- oder Distanzmodus stattfindet oder aber im Präsenzmodus und nicht, ob sie wirklich geschlossen worden sind. Eigentlich hat es eine richtige Schulschließung in dem Sinne überhaupt nicht gegeben. Aber natürlich in der Praxis hat es sie dadurch gegeben, dass viele Schulen überhaupt nicht darauf vorbereitet waren und auch die Rahmenbedingungen nicht gestimmt haben.
Falko Stolp hat uns angerufen aus Erfurt. Guten Tag, Herr Stolp.
Ja, einen recht schönen guten Tag.
Wie schauen Sie auf das Problem? Was berührt Sie, was bewegt Sie?
Ja, also ich möchte dazu sagen, dass es natürlich eine ganz, ganz komplexe Sache ist. Das ist klar, es gibt ganz, ganz viele Gründe und Punkte, die berücksichtigt werden müssen. Und ich als Schulleiter auch habe da natürlich auch ein großes Spannungsfeld und habe da so meine Sorgen. Und was eben zu wenig in Betracht gezogen wird, ist zum Beispiel auch der Fitnesszustand der Lehrerschaft letztendlich. Die Zeit hat ja jetzt ganz deutlich gezeigt, wie groß der Unterschied in der Medienkompetenz zum Beispiel bei den Kollegen sind. Und das, was mich dann ärgert, dass man da durchkommt als hochbezahlter Kollege oder Kollegin.
Das heißt, Sie haben Kolleginnen und Kollegen im Blick, die sich, wie soll man das sagen, dem digitalen Materialien verweigern?
Ja, so kann man das mitunter sagen. Das ist jetzt, wie gesagt, ich habe ja den Überblick auch über mehrere Schulen, weil man ja so eine lange Berufserfahrung hat. Es ist ganz einfach so, dass man den Fall haben kann, dass Kolleginnen oder Kollegen, ich sage mal ganz sarkastisch, den Computer nicht anbekommen und trotzdem 30 Jahre hier im Schuldienst sind.
Frau Czak-Mahler, Sie bilden Lehrerinnen und Lehrer aus und haben das lange getan. Haben da die Unis was versäumt?
Ja, mit Berechtigung kann man das fragen. Und ich muss da auch selbstkritisch sagen, dass wir in der ersten Phase der Lehrerinnen und Lehrerausbildung, also wenn die Lehrer studieren, da nicht so angemessen eigentlich auf digitalisiertes Unterrichten vorbereitet haben, wie wir es eigentlich tun müssten. Weil Lehrerbildung unterliegt ja genau wie, also oder Lehrerausbildung unterliegt genau wie Schule auch sehr, sehr strikten Vorgaben seitens des Landes. Das ist ganz anders als bei anderen Studiengängen, wo die Unis sehr groß selbst auch entscheiden können. Stichwort Akkreditierung, wie sie dann vorgehen. Bei der Lehrerausbildung ist das nicht so. Nun will ich aber auch nicht immer den schwarzen Peter an das Ministerium weitergeben, aber wir hätten da tatsächlich irgendwie mehr machen können. Aber was die Lehrkräfte dann in den Schulen tun und was der Kollege Stolp gerade angesprochen hat, das ist natürlich noch mal ein anderes Phänomen, nämlich das Phänomen, Richtig. Was passiert im Moment gerade in Schule und wo wird, an welchen Stellen wird eigentlich wo Druck weitergegeben oder wo wird eben Druck auch nicht weitergegeben. Und so könnte ich mir ja durchaus vorstellen, dass man bestimmte Fortbildungen an Schulen durchaus auch mal verpflichtend macht. Ja, und sagt, bestimmte Dinge müssen einfach erlernt werden und bestimmte Dinge können auch von Kolleginnen und Kollegen eingefordert werden. Auch, kommt immer das Altersargument, aber ich bin auch schon fast 60 und sehe mich noch in der Lage, neue Dinge zu lernen, dass man das auch in einem fortgeschrittenen Alter und in einem langjährigen Berufstätigkeit, dass man das durchaus erwarten kann. Aber wissen Sie, Herr Himmelrath, ein bisschen habe ich im Moment den Eindruck, wir diskutieren sehr, sehr kleinteilig. Vielleicht ist es auch so, dass wir alle Fragen unter einem ganz anderen Fokus einmal betrachten müssen, nämlich aus dem Fokus, was brauchen eigentlich unsere Kinder und Jugendlichen, wenn wir sie mit einem Schulabschluss entlassen in die Welt? Und was müssen wir uns nicht eigentlich fragen, was brauchen die Kinder 2030, 2040 und müssen dann beantworten, was wir heute eigentlich in Schule tun? Weil dann hätten wir mal einen ganz anderen Maßstab als immer dieses sehr kleinschrittige, kurzsichtige.
Da höre ich viel Zustimmung bei Herrn Stolp, ja?
Ja, das ist ja der nächste Punkt, da haben Sie absolut recht. Wir haken uns immer an dem Begriff Wissen fest. Ja? Wir brauchen die Kompetenzen des 21. Jahrhunderts. Ja? Dass diese 4Ks, die Kreativität, die Kommunikation, die Zusammenarbeit und auch das kritische Denken. Und das wird zu wenig gemacht. Das Wissen liegt ja überall rum. Das brauche ich ja nur zu holen. Und wenn meine Schule 3 Wochen keinen Präsenzunterricht hat, dann wird gleich von Schulstoff nicht nachgeholt. Und alles. Das ist alles auch zu kurzschrittig. Da gebe ich Ihnen voll recht.
Haben Sie, Herr Stoiber, im Schulalltag einer Grundschule die Möglichkeit, über solche grundsätzlichen Fragen und Ausrichtungen nachzudenken?
Also wir sind eine Gemeinschaftsschule von 1 bis 10. Wir haben also die ganze Breite. Und natürlich können wir nachdenken. Und die Kollegin hat ja eben auch gesagt, man kann schulinterne Fortbildung in der Schule machen. Das mache ich ja schulintern. Dann darf ich ja als Schulleiter verpflichtend rangehen. Aber da passiert in diesen Zeiten zum Beispiel auch, dass der Bezirkspersonalrat dann den Kolleginnen rät, nicht zu gehen. Ja?
Ich gebe die Frage mal auch nach Duisburg weiter zu Herrn Stoiber, denn der ist ja auch Schulleiter. Herr Stoiber.
Also als erstes hätte ich gesagt, haben wir die Pflicht darüber nachzudenken, beziehungsweise die Möglichkeiten? Nein, wir haben die Pflicht darüber nachzudenken und wir haben auch die Pflicht und Verantwortung zu handeln. Allerdings breche ich jetzt mal ein klein bisschen eine Lanze über die Kollegen, die Sie sprechen, Herr Lenz. Ich bin jetzt kurz vorm 65. Geburtstag. Ich weiß, was Sie meinen. Ich kann mir das vorstellen. Aber im Großen und Ganzen, der überwiegende Teil der Kollegen ist zurzeit unter sehr anspruchsvollen Rahmenbedingungen, die sich permanent ändern, aus meiner Sicht sehr bemüht, so viel wie möglich den Kindern zu ermöglichen. Und an Grundschule ist das so, wir müssen, wenn wir an Digitalisierung denken, haben wir 6-7-jährige Kinder vor uns. Das heißt, Digitalisierung ist nur ein kleiner Teilbereich, ein wichtiger, zweifellos, da gebe ich der Frau Schackmaler recht, es ist nicht so, dass sich Kollegen dort aktiv dem verweigern. Im Gegenteil, sie sehen daran, dass gleich unsere erste Konferenz bei uns beginnt, weil wir uns austauschen wollen, wie das, was wir bisher gemacht haben, wirkt, zeigt eigentlich, dass es genügend Kreativität und Fantasie gäbe. Und das, was Frau Schackmaler anspricht, finde ich völlig richtig. Zurzeit haben wir eigentlich ein Klima, das nicht unbedingt Kreativität und Fantasie befördert, sondern eher ein Klima, was ist erlaubt oder nicht erlaubt, in den Fokus stellt. Und das ist nicht gut für eine Schule der Zukunft.
Herr Stolp, ich danke Ihnen für Ihren Anruf und wir springen von Erfurt nach Konstanz zu Angela May. Guten Tag. Erzählen Sie uns, was Sie bewegt hat, hier anzurufen.
Ja. Also ich bin Lehrerin an einem Gymnasium hier in Konstanz, unterrichte von im Moment Klasse 10 und die Eingangsstufe der Jahrgangsstufe, also Klasse 11, habe aber auch schon von 5 bis 12 unterrichtet und bin Deutsch-, Geschichts- und Englischlehrerin und möchte erstmal berichten, dass wir natürlich nach dem ersten Lockdown, also im letzten Schuljahr bis zum Sommerferien, Erfahrungen gemacht haben mit geteiltem Unterricht. Und mich wundert es auch ein bisschen, dass weder die Erfahrungen abgefragt wurden, noch dass auf diese Expertise der Kolleginnen, die das ja jetzt in umfangreicher Form praktiziert haben, zurückgegriffen wird, in unserem Bundesland zumindest nicht. Und dass das auch nicht in Erwägung gezogen wird, denn ich habe sehr positive Erfahrungen damit gemacht und die Kollegen auch. Vor allem, weil Schüler, die sonst sich am Unterricht gar nicht beteiligt haben, in einer geteilten Klasse plötzlich neuen Mut fassen konnten und sich beteiligt haben in einer Form, die ich vorher so gar nicht bei ihnen erlebt habe. Ich habe Schüler ganz neu kennengelernt. Es wäre eine sehr intime Form des Unterrichtens und ich habe das eigentlich als sehr positiv empfunden. Auch wir hatten einen Wechselunterricht wöchentlich, also der eine Teil der Klasse kam in Woche A, der andere in Woche B. Mhm. Klar kriegt man da vielleicht ein bisschen weniger durch, aber wenn man das gut organisiert, das ist ein großer organisatorischer Aufwand auch, ein bürokratischer Aufwand, muss immer Buch führen, wem hat man welche Aufgaben gegeben, wann muss man die wieder einfordern, aber das ist beim Fernunterricht auch so.
Das ist eine spannende Anregung, Frau May. Und ich gebe das mal nach Berlin zu Dieter Doben. Ist das sozusagen ein Punkt, den wir zu wenig machen, dass Lehrerinnen und Lehrer von guten Beispielen anderer Kolleginnen und Kollegen lernen, dass die voneinander abschauen?
Im Grundsatz ja. Das ist, also beobachten wir seit Jahren und vielleicht auch seit Jahrzehnten, dass es Reformbestrebungen gibt. Also einfach nochmal kurz historisch, der PISA-Schock 2000 war ja nicht der erste Schock, sondern der war ja 1995 zeitgleich mit Schulen ins Netz. Dann gab es große Diskussionen und geändert hat sich nach meinem Eindruck im Schulsystem vergleichsweise wenig. Wir haben die ein oder andere große Sau durchs Land getrieben, wie Gemeinschaftsschule und. Aber wesentlich in dem Unterrichtsgeschehen hat sich das nicht fortgesetzt und auch alle positiven Beispiele wie Sinus etc. haben nicht den Weg in die breite Masse gefunden. Und das, was die Kollegin aus Konstanz hier beschreibt, ist tatsächlich auch bei uns Stand. Wir haben von verschiedenen Schulen die Rückmeldung, dass gerade bei den in Anführungszeichen sogenannten bildungsfernen Schülern die Klassenteilung hervorragend funktioniert hat, wenn es ein Konzept dahinter gibt, ob man jetzt wöchentlich teilt oder täglich oder Vormittag, Nachmittag mal dahingestellt, finde ich sekundär, sondern der Eindruck, der nach außen getrieben wird, auch durch die Medien, muss ich dazu sagen, auch durch meine Fachkollegen aus der Wissenschaft, ist, nein, das hat alles nichts bewirkt. Die Schulschließungen in Anführungszeichen haben dazu geführt, dass man nichts gelernt hat und gerade die bildungsfernen Schichten oder Schüler aus den sogenannten bildungsfernen Schichten noch weniger gelernt haben, vielleicht sogar entlernt haben. Und das wird nach außen getrieben. Dazu kommen in Teilen auch die Interessen von Eltern, die natürlich Schwierigkeiten haben bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie in einer Lockdown-Situation. Mhm. Und das alles führt dazu, dass die notwendigen Diskussionen de facto nicht geführt werden und man mal wieder Popanz Diskussionen darüber führt, ob Schulen nun Treiber der Pandemie sind oder nicht, was meines Wissens in der Form niemand behauptet. Und das zieht sich einfach durch. Das heißt, notwendige Diskussionen werden konstant unterbunden und blockiert.
Ein bisschen versuchen wir diese Diskussion hier aufzugreifen bei Campus und Karriere. Angela May, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Und wir reden gleich weiter über die Frage, wie es denn im neuen Schuljahr weitergehen, im neuen Jahr, nicht im neuen Schuljahr, im neuen Jahr weitergehen kann. Welche Probleme auch noch anstehen im Bereich der Schulen, im Bereich der Berufsschulen, im Bereich der Ausbildung möglicherweise auch.
Campus und Karriere, auch auf Twitter. Twittern Sie mit?
DLF Bildung.
Wir reden darüber, welche Aussichten es gibt für Schulen und Berufsausbildungen in diesem kommenden Jahr, für das Bildungssystem, für in diesem neuen Jahr. Wir reden darüber mit Mirle Csak-Mahler, Bildungsforscherin an der Universität zu Köln und demnächst Kanzlerin der Alanus Hochschule in Bonn, mit Peter Steuwer, Leiter der Fennbruch Grundschule in Duisburg und mit Dieter Domen, Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie in Berlin. Und wir reden darüber mit Ihnen und hatten Sie gefragt, außer Corona, welche Fragen, welche Themen, welche Probleme gibt es denn noch an den Schulen? Und Sie haben uns im Vorfeld der Sendung auf dem Anrufbeantworter ein paar Anregungen hinterlassen.
Ja, schönen guten Tag, Marion Walter, Wernigerode. Wir müssen unbedingt in den Schulen, von der Grundschule über Hauptschulen, über Realschulen, viel stärker wieder diese Dinge wie Umweltschutz und auch Schulgarten, das praktische Tun der Kinder, das Aufwachsen, Sehen von Tieren, das praktische Arbeiten in so einer Art Schulgarten, das müssen wir unbedingt wieder mehr fördern, sodass wir die ganze Umweltproblematik im Prinzip von der Pike auf den Kindern zeigen und vorbereiten können.
Sorg Pötzke von Dortmund. Man sollte für die Bildung in jedem Fall berücksichtigen, dass man da die Medien allseitig konsumiert, also Fernsehen, Radio, Zeitung, und auch kontinuierlich die Entwicklung verfolgt. Ja, damit man auf dem neuesten Stand ist und die Bildung auch dahingehend optimiert.
Manche Kinder glauben, dass die Tomaten am Baum hängen und die Kartoffeln am Strauch, also es ist jetzt übertrieben, ja, im rechtlichen Sinne, Verfremdung, aber da ist was dran. Und es geht ja Bezug zum echten Leben in der Schule, was ich beobachte und höre, verloren, auch durch die viele Bürokratie, mit denen Schuldirektoren, Schulleitungen und auch Kollegen zugeschüttet werden. Der Verwaltungsaufwand für die Bildung ist so enorm. Der Dienstweg ist so eine Hürde für kreative Ideen und für Veränderungen. Da müssen wir arbeiten.
Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz, Medien- und Informationskompetenz, Bürokratie, drei große Themenfelder. Mirle Csak-Mahler, Sie haben eben angemahnt, man solle nicht immer so kleinteilig diskutieren, sondern auch mal die großen Linien in den Blick nehmen. Geht das eher in die Richtung, die Sie meinten?
Ja, tatsächlich. Es geht eher in die Richtung. Also wenn man das erste Beispiel nimmt, es geht um praxisorientiertes Lernen, was dort angesprochen wird. Das letzte Beispiel mit der Bürokratie, es geht darum, dass meiner Meinung nach die Schulen wirklich viel, viel eigenständiger entscheiden können müssen. Das führt automatisch zu so etwas wie Bürokratieabbau. Weil wenn ich Leitplanken vorgebe, statt kleinteilig in jede Schule hinein zu regieren. Mir wäre es tatsächlich wichtig zu sagen, lassen Sie uns doch mal überlegen, was braucht man denn überhaupt im Jahre 2050? Was muss denn eigentlich so ein Schüler, so eine Schülerin heute lernen, um dann zur Gestalterin sowohl ihres eigenen Lebens als auch Gestalter dieser Gesellschaft zu werden? Und darum würde ich einfach mal den Blick ganz anders wenden und sagen, lassen Sie uns von der Zukunft auf das Heute schauen. Weil wissen Sie, diese komische Situation, in der wir jetzt sind durch Corona, dass wir aufgrund ganz, also wir haben nicht mehr alle Informationen, die wir brauchen, die Welt verändert sich unglaublich schnell, wir müssen ins Blaue hinein sozusagen Entscheidungen fällen und die vielleicht nach 24 Stunden schon wieder revidieren. Das ist die Normalität, die wir im Moment haben. Und das ist eigentlich nur eine hochverdichtete Normalität gegenüber dem, was wir die Jahre vorher auch schon erlebt haben. Durch die hohe Veränderungsgeschwindigkeit unserer Gesellschaft, die Digitalisierung hat das einfach in allen Bereichen gezeigt, außer auch in Schule, weil wir das ausgeklammert haben, eine Glocke drumherum gemacht haben und gesagt, in Schule bleibt alles wie in den 50er Jahren. Und eigentlich erleben wir es nur hochverdichtet. Das heißt, wenn wir jetzt diese Fähigkeiten anwenden und jetzt uns leiten lassen von dem, was 2070 die Schüler in Rente gehen, die heute eingeschult sind, was die gebraucht haben werden in ihrem Leben, dann werden wir zu ganz anderen Entscheidungen und erstmal auch zu ganz anderen Fragen kommen. Und das ist das, was mich eigentlich interessieren würde.
Machen wir das mal konkret, Herr Stoiber. Sie schulen im Moment oder haben eingeschult im vergangenen Sommer, im Herbst, Kinder, die dann 2070 in Rente gehen. Sie bereiten die auf ein Leben vor, von dem weder Sie noch irgendjemand anders weiß, wie das aussehen wird. Es wird vielleicht Berufe geben, die wir alle noch gar nicht kennen. Wie findet man da gewissermaßen die richtigen Inhalte?
Ja, zunächst mal würde ich sagen, Krisenzeiten haben immer die Chance, auch Kreativität zu befördern. Oftmals glaubt man ja in besonders guten Zeiten, wenn es einem besonders gut geht, würde man Schritte vorwärts gehen. Das sehe ich gar nicht so. Ich sehe sogar, dass in Krisenzeiten manchmal der Druck, der Handlungsbedarf, etwas Kreatives zu erfinden oder so, sehr viel größer ist. Was ich sehr unterstützen würde als Schulleiter einer Schule für jüngere Kinder, je jünger Kinder sind, die Frau Walter aus Fernigerode beschreibt das, umso mehr sind Primärerfahrungen wichtig und umso begrenzter ist digitales Lernen, dort, wo es Sinn macht, angebracht, aber darf nicht so stark im Fokus stehen wie an weiterführenden Schulen beispielsweise. Und an Kreativität haben wir vieles auch verloren nach dem PISA-Schock, der sich sehr stark immer auf das Messbare, auf das Kontrollierbare, auf das eigentlich abfragbare Wissen konzentriert hat. Und genau darum, das hat die Frau Schack-Mahler ja eben beschrieben, geht es künftig nicht mehr. Es wird nicht so sehr im Fokus stehen, was man an Wissen Kindern weitervermittelt, sondern es wird im Fokus stehen, wie man die Kinder befähigt, sich Wissen selber anzueignen. Und da würde ich der Kollegin, die eben aus Konstanz angerufen hat, sagen, das kann ich nur bestätigen, freue mich, dass das im Gymnasium genauso wie in der Grundschule bei uns so empfunden worden ist. Durch die kleinen Klassen war es uns möglich, viel mehr individuelle Förderung zu gewährleisten. Und da ist weniger manchmal deutlich mehr. Und wenn ich mir jetzt noch vorstellen könnte, man würde eine junge, neue Lehrergeneration, die jetzt herangezogen wird und an den Universitäten ausgebildet wird, man würde Ressourcen haben, dass diese jetzt schon in die Schulen kommen könnten und zum Teil als ein Bestandteil ihrer Ausbildung eventuell Kindern und sei es im Schulgarten oder beim digitalen Nutzen von Geräten helfen würde, da wären wir einen ganz gehörigen Schritt weiter. Und insofern ist die Krise aus meiner Sicht auch eine Chance. Wir werden sonst 2050 sagen, wir haben diese Chance im Jahr 2020 versäumt.
Dieter Dohm, haben wir die politischen Rahmenbedingungen, dass sich diese Kreativität in der Krise entwickeln kann?
Eigentlich hätte ich erwartet, ja. Im Moment bin ich mittlerweile, also ich bin ziemlich geschockt, was ich im letzten Jahr erlebt habe an Inflexibilität in der Bürokratie und in den Ministerien und man kann sie kaum hervorheben. Ich möchte allerdings noch ein paar Dinge ergänzen zu dem, was gerade besprochen worden ist. Wir haben, ich habe das letztens in einem Interview mal gesagt, wir haben eigentlich einen Kulturkampf, der stattfindet zwischen dem, was gestern wichtig war und das ist Allgemeinbildung, das ist Wissen. Der Wissenskanon aus dem 18. oder 19. Jahrhundert greift immer noch, wir laufen aber auf das 21. Jahrhundert zu und um das ein wenig in etwas anderes Licht zu rücken, die Schüler, die jetzt eingeschult werden, wir gehen nicht 2070 in Rente, sondern die sind bis 2090, wenn nicht sogar 2100 im Arbeitsmarkt in Teilen und bis dahin wird sich sehr viel ändern. Wir haben grundlegende technologische Veränderung, Digitalisierung als ein Mega-Stichwort dazu kommt. Aber das Thema Nachhaltigkeit und Klimawandel, wir haben das Thema Internationalisierung und Globalisierung. Wir wissen nicht, wie die Welt sich morgen entwickeln wird. Wir tun aber so, als wäre das mit dem Wissenskanon des 19. oder 20. Jahrhunderts noch zu leisten. Und das ist ein grundlegendes Veränderungsmerkmal, was stattfinden muss. Wir müssen stärker auf grundlegende Fähigkeiten und Kompetenzen ausrichten und weniger auf Wissen. Und wir müssen die Individualität von Schülerinnen und Schülern auch abholen und nicht so tun, als müssten wir das globale Humboldtsche Wissen immer noch aufrechterhalten. Ein bisschen zugespitzt, wenn jemand hervorragend in Mathe oder Sport ist, dann kann man die Diskussion darüber treiben, ob bestimmte andere Fachkompetenzen in dem Maße erforderlich sind, wie wir das immer noch tun wollen. Sprich, wir müssen viel stärker auch auf die individuellen Kompetenzen und Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler eingehen und das dann auch entsprechend vorantreiben. Das setzt auch bei der Lehrerausbildung an. Und ich möchte das, was der Herr Stoiber gesagt hat, zuspitzen. Für mich gehört zu einem Lehramtsstudium eigentlich ab der ersten Woche der Gang in die Praxis dazu, sprich erst beobachtend, dann partiell teilnehmend. Und dann könnte man auch sagen, im Masterstudium ist das Ganze schon ein Assistant Teacher. Man könnte darüber Kompetenzen generieren. Man kann von unterschiedlichen Lehrkräften lernen und sehen, was ist guter Unterricht, was funktioniert besser, was funktioniert schlechter. Und auch überprüfen, ob man für diesen Beruf wirklich geeignet ist.
War das, Herr Stoiber, ein zustimmendes Lachen oder ein verzweifeltes?
Das war ein absolut zustimmendes Lachen. Das hat mich sehr gefreut, natürlich. Ja. Ich bin noch in der einphasigen Lehrerausbildung ein Versuchskaninchen in Niedersachsen gewesen. Für uns gehörte es dazu, von der Universität gleich im ersten Semester in die Schulen zu gehen. Das wünschte man sich ja.
Jetzt ist aber trotzdem die Frage, wir haben die Krise, wir haben in der Krise auch eine Chance, sagen Sie, Herr Stoiber, aber wie kriegen wir diesen Reformimpuls auch in aller Breite und in aller Tiefe ans Laufen? Wir brauchen doch Zeit dafür. Elke Noack hat sich zum Beispiel bei uns gemeldet und schreibt, sie ist Förderschullehrerin und regt an, warum wiederholt man nicht einfach dieses Schuljahr, was jetzt so verkorkst ist, mehr oder weniger, lässt den Kindern ein Jahr mehr Zeit, sich zu entfalten. Schule könnte, sagt sie, trotzdem stattfinden in entspannterer Form und ich füge das jetzt hinzu, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleitungen, aber auch Schulpolitik könnten auch darüber diskutieren, was man denn jetzt ändern müsse. Warum kriegt man das nicht hin? Wie geht das, dass wir diesen Reformimpuls ans Laufen kriegen? Frau Csokmalo vielleicht.
Ja, aber nicht dadurch, dass wir jetzt diskutieren, ob wir das Schuljahr wiederholen. Also da würde ich tatsächlich widersprechen, weil das vom Denken her kommt, dass irgendwelche Abschlüsse jetzt besonders relevant sind oder von dem Denken her kommt, dass man etwas ganz Großartiges jetzt alles verpasst hat. Das wurde eben auch schon mal diskutiert, wie viel angeblich die Schülerinnen und Schüler jetzt alles nicht gelernt haben. Überhöht ja völlig zu glauben, dass in Schule alles gelernt wird. Und wir vergessen dabei, was die Schülerinnen und Schüler stattdessen alles in dieser Corona-Krise gelernt haben. Auch das ist ja etwas, was interessant ist, mal sich anzuschauen, was haben die Kinder und Jugendlichen denn jetzt alles in dieser Krise eigentlich vielleicht auch so gelernt, dass sie es später für ihr Leben sehr gut verwenden können. Das wäre aus meiner Sicht ein interessanter Aspekt, den man durchaus mal beleuchten könnte. Also was ich glaube, ist, dass wir haben im Moment einfach so eine Situation, da würde ich auch Herrn Dohm in vielem sehr recht geben, wir haben die Politik, die hält an Altem fest. Wir haben aber nicht nur die Bildungspolitik, wir haben auch die Bildungsadministration. Also diese Behördenstrukturen, diese Strukturen in den Ministerien, die sehr vom Formaljuristischen getrieben sind. Sie haben vorhin gesagt, Herr Dohm, es werden rationale Entscheidungen getroffen. Ich habe nicht das Gefühl, dass rationale Entscheidungen getroffen werden. Die werden getroffen, wenn man abwägt, wenn man überlegt, wenn man sich alle Studien anguckt. Das wäre für mich eine rationale Entscheidung. Was getroffen werden, sind formal juristisch korrekte Entscheidungen.
Ich glaube, in Berlin regt sich ein bisschen Widerspruch.
Nee, gar nicht.
Das ist das, was ich wahrnehme. So, und ich halte aber diesen Widerstand, den sozusagen das alte System im Moment zeigt, eigentlich wie einen letzten Abwehrkampf. Und wenn man sich so Veränderungsprojekte anguckt, dann ist es, oder Veränderungen überhaupt, dann ist es ganz normal. Die nicht mehr profitieren also die vom am alten System profitiert haben, in dem alten System privilegiert waren, die jetzt möglicherweise auch was abgeben müssen von dem, was sie bisher alles hatten an Privilegien und Möglichkeiten, die wehren sich natürlich bis zum Letzten. Und das ist das, was ich im Moment wahrnehme, eine Zuspitzung dieses, wie Sie ganz treffend gesagt haben, Herr Dohm, des Kulturkampfes, der gerade stattfindet. Also gibt es nur eine Möglichkeit, wir, die wir was anderes wollen, müssen dranbleiben.
Und Herr Dohm, kurz dazu.
Also was den Rahmen angeht, glaube ich, reden wir nur über zwei unterschiedliche Begriffe von Rationalität. Ich stimme Ihnen vollkommen zu. Das Fatale ist, es werden Entscheidungen getroffen, die absolut kontraproduktiv sind. Wenn ich meine rational, dann heißt das, man hat panische Angst davor, einen Fehler zu machen und der oder die Referentin tut nur das, was sie von dem Referatsleiter oder der Referatsleiterin erwartet und so produziert man keine Veränderung, sondern Status quo. Man hat schlichtweg, man guckt ein bisschen wie das Kaninchen auf die Schlange und wartet, dass die Schlange bitte möglichst nicht angreift, anstatt möglichst schnell aktiv zu werden und etwas zu tun. Und dieses Beharrungsvermögen zeigt sich. Es fehlt der Mut zur Veränderung, aber man muss auch im Hinterkopf haben, sobald bei einem Veränderungsprozess ein wenig schiefläuft, schlägt alles drauf ein und tut's und verhindert über diese Wege Veränderung. Und das ist auch ein Thema, was ins Bildungssystem rein funktioniert. Wir haben eine starke Fehlerorientierung. Wir machen viele Menschen platt, indem wir sie nicht fördern und sagen, super, du hast einen Fehler gemacht und jetzt lernen wir es daraus, sondern sagen, du kannst das aber jetzt nicht richtig. Und das begünstigt genau das, was wir seit Jahrzehnten beobachten, dass die guten und starken und resilienten Schüler durchkommen, alle anderen fallen ein Stück hinten runter. Und ich mache jetzt einen Bogen, das wirkt sich auch aufs Ausbildungssystem und Übergangschancen in Ausbildung aus. Wir vernachlässigen große Teile der jungen Menschen, einfach in Zahlen, 30-40% eines Abgängerjahrgangs geht jedes Jahr ins Übergangssystem, hat keine Chance auf eine qualifizierte Ausbildung.
Steht dahinter möglicherweise die, man kann fast sagen, Missachtung des Bildungssystems oder die Geringschätzung des Bildungssystems? Marleen Larsson hat uns zum Beispiel gemailt, sagt, sie ist Mutter eines Gymnasiasten in Weimar, Klasse 9, sagt, Digitalisierung ist richtig, aber nicht alles. Finanzielle Mittel für die Ausstattung gibt es in diesem Bereich, aber am Gymnasium bröckelt die Fassade, es gibt zu wenig Toiletten, der Medienunterricht findet nur rudimentär statt, mit Inhalten, die nicht auf der Höhe der Zeit sind. Da sagt sie, ja, ich wünsche mir statt ausschließlichem Fokus auf so ein paar Feldern wie Digitalisierung eine lebensnahe, zukunftsorientierte und lernfreudige Schule, in der mehr das soziale Miteinander und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt stehen. Nicht mehr für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Ein ganz alter Satz, Herr Stoiber.
Das erinnert mich an einen Ausspruch von Hartmut von Hentig. Der hat, glaube ich, Anfang der 90er Jahre ein Buch geschrieben, Warum ist Schule wichtig? Wo er schreibt, Schule ist der Ort, wo Menschen zusammenkommen. Wo es es zuallererst zunächst einmal ein Ort des sozialen Miteinanders. Ich kann der Frau Larsson nur recht geben, die aus Weimar sich gemeldet hat. Wir brauchen Digitalisierung, so wichtig das sein mag. Aber wir müssen grundsätzlich Ressourcen im Bereich bessere Räume, mehr Räume, moderne Räume, Räume, die für die Pädagogik des 21. Jahrhunderts gebaut sind und nicht wie viele Schulgebäude, die wir haben, die als Flurschulen rechts und links eine Zelle, wie ein altes Kloster oder wie eine Anstalt gebaut wurden. Wir brauchen qualifiziertes Personal. Wir haben ja über die Thematik, dass ganz viele Bundesländer riesige Probleme haben mit ausgebildeten Lehrkräften und auf Seiteneinsteiger zurückgreifen müssen, noch gar nicht gesprochen. Und wir brauchen kleinere Klassen. Und wenn man dieses alles nicht hat, dann wird Digitalisierung auch nicht so funktionieren, wie man sich das wünscht. Und solange Deutschland im OECD-Durchschnitt oder im Durchschnitt der europäischen Nachbarländer sich im Mittelfeld bewegt, gemessen an dem Bruttosozialprodukt, ist dieses kontraproduktiv, um was nach vorne bewegen zu wollen.
Da klingt der Wunsch nach Bewegung für 2021 durch. Herr Dohm, was wünschen Sie sich? Generell einfach mehr Geld fürs Bildungs- und Ausbildungssystem?
Mehr Geld alleine reicht nicht, aber es ist natürlich ein wichtiger Baustein. Ich meine, seit vor Jahren haben wir schon und auch andere das quantifiziert, was ins Bildungssystem rein müsste. Wir haben, glaube ich, vor 5 Jahren mal gesagt, über die nächsten 10 Jahre 500 Milliarden, sprich 50 Milliarden pro Jahr. Und damit ist nur ein Teil erledigt und wir brauchen de facto eine Komplettüberholung des gesamten Bildungssystems. Und ich würde auch gerne eher von einem Lernsystem sprechen und nicht von einem Bildungssystem. Und auch das zur Kenntnis nehmen, was man außerhalb der Schule tut, wo ja ganz viel stattfindet und nicht immer so tun, als wäre Schule der einzige Ort, wo gelernt wird. Wir brauchen im Prinzip jetzt Corona als Startpunkt für eine komplette Neuorientierung und Neuausrichtung des Lernsystems und dann auch bitte im Hinterkopf haben, dass Lernen nicht nur in der Schule, sondern auch in der Kita und im Berufsbildungssystem, in den Berufsschulen, am Arbeitsplatz und natürlich auch in den Hochschulen stattfindet, sprich eine völlig andere Perspektive und im Hinterkopf haben, jetzt. Wir bilden die Leute für den Rest des 21. Jahrhunderts aus.
Frau Czaknaller, Ihr Wunsch für 2021?
Ach, lassen Sie uns doch bitte die Kinder und Jugendlichen als unser aller Zukunft mehr in den Fokus nehmen. Egal wie, wenn wir sie als einzelne individuelle Persönlichkeit mehr zur Kenntnis nehmen und sie uns wichtig sind, ist uns allen, glaube ich, geholfen.
Ich danke Ihnen fürs Mitdiskutieren, allen, die angerufen und gemailt haben, aber vor allem auch Mirle Czaknaller, Peter Stoiber und Dieter Doben, die in dieser Sendung so ein bisschen nach vorne geblickt haben, natürlich auch viel zurück, denn das hängt zusammen. Ganz zum Schluss noch eine Stimme, die uns per Mail erreicht hat. Christoph Siebenborn schreibt als Vater von 2 Kindern. Ich möchte auf einen Punkt hinweisen, ganz viel in dieser Diskussion, in dieser Umstellung, in dieser Reform der Erzwungenen funktioniert nur durch die intensive Mitarbeit der Eltern. Und diese Mitarbeit, sagt er, wird seitens der Schulen auf geradezu unverschämte Weise vorausgesetzt. Das wäre ein Diskussionsthema für eine andere Sendung. Mein Name ist Armin Himmelrath. Machen Sie es gut an diesem Wochenende und im gesamten verbleibenden Jahr 2021. Bis bald.